intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves.
Death.
I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Death.
0.
Delphi.
Graffiti.
Graffiti.
Ich habe mir die Argumente angehört. Ich war nicht überrascht, weil ich mich schon vorher im Vorfeld mit Sprayern unterhalten habe oder mit Leuten, die dieser Szene nahestehen. Dadurch wusste ich schon einige Beweggründe. Es sind sehr unterschiedliche Motive, die die Sprayer haben. Die meisten wollen ihren Protest gegen die etablierte Gesellschaft zum Ausdruck bringen und versuchen, sich auf diese Art und Weise zu äußern.
Won't you take yourself back to that place? Should you close your eyes and go to that spot? And look again up at those fleecy clouds and go there. Go there. Pick one and go there.
Graffiti.
Die Anonymität dieser Äußerung ist allerdings ein meiner Ansicht nach unbrauchbares Mittel, um da politisch irgendetwas zu bewegen.
Dum, 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 dum.
Peace.
You look at Dibby Dibby dead, Jack Jump and Son Boy, who had crowned herself king and spreading rumors in the champion sound. But now that I catch you, I went kill you like a corn made dumpling, kill another man.
Einst war die Stadt vorrangig der Ort der Produktion und Realisation der Ware. Der Ort industrieller Konzentration und Ausbeutung. Heute ist sie vorrangig der Ort der Exekution des Zeichens, als eines Urteils über Leben und Tod. Wir leben nicht mehr in einer von roten Gürteln aus Fabriken und an der Peripherie gelegenen Arbeitersiedlung umgebenen Stadt. Metallurgie ist zur Semiurgie geworden. Wohl existiert immer noch das Wertgesetz, aber es hat sein Terrain gewechselt. Aus dem Wertgesetz im Sinne der Ökonomen oder im Sinne von Marx, Gesetz der quantitativen Äquivalenzen, ist das Wertgesetz im Sinne Saussures geworden. Jeder Term eines Systems hat Wert nur durch seine Beziehung zu den anderen, zu allen anderen Termen. Kein Term hat Wert an sich. Vielmehr geht der Wert aus der totalen Austauschbarkeit der Elemente hervor. Er ist die dem Code entsprechende variable Geometrie. Strukturaler Wert. Es ist dieses linguistische und strukturale Wertgesetz, das uns heute regiert und das einer fantastischen Ausweitung des ökonomischen Wertgesetzes entspricht. Dieses Szenario des Urbanen, in den neuen, direkt aus der Analyse der Bedürfnisse und Zeichen, Funktionen hervorgegangenen Städten, ist es materielle Wirklichkeit geworden. Hier ist alles auf der Basis einer analytischen Definition konzipiert, projektiert und realisiert. Wohnung, Transport, Arbeit, Freizeit, Spiel, Kultur. Ebenso viele austauschbare Terme auf dem Schachbrett der Stadt. In einem homogenen, als totales Environment definierten Raum. Hier verbindet sich die urbane Perspektive auch wieder mit dem Rassismus, denn es macht keinen grundsätzlichen Unterschied, ob die Leute aufgrund einer rassischen Definition in einem Ghetto genannten homogenen Raum zusammengefercht werden oder ob sie aufgrund einer funktionalen Definition ihrer Bedürfnisse in einer neuen Stadt homogenisiert werden. In beiden Fällen handelt es sich um dieselbe Logik, dasselbe Bestimmungsprinzip. Die Stadt ist nicht mehr das politisch-industrielle Viereck, das sie im 19. Jahrhundert gewesen ist. Heute ist sie ein Viereck aus Zeichen, Medien und Codes. Infolgedessen liegt ihre Wahrheit nicht mehr an einem geografischen Ort wie der Fabrik oder etwa dem traditionellen Ghetto. Ihre Wahrheit, Einschließung in die Zeichen und Form, ist überall. Sie ist das Ghetto des Fernsehens und der Werbung, das Ghetto der Konsumenten und Konsumierten, der im Voraus gelesenen Leser, der kodierten Dekodierer sämtlicher Botschaften, der Zerstreuer, Zerstreuten der Freizeit und so weiter. Jeder Zeitraum des urbanen Lebens ist ein Ghetto und alle stehen miteinander in Verbindung. Die Vergesellschaftung oder vielmehr Entgesellschaftung läuft heute über diese strukturale Ventilation quer durch die vielfältigen Codes. Das Zeitalter der Produktion, der Ware und der Arbeitskraft kam noch einer Solidarität des gesellschaftlichen Prozesses gleich, die bis auf die Ausbeutung sich erstreckte. Die Zeit der Reproduktion aber ist die Zeit des Codes, der Streuung und der totalen Austauschbarkeit der Elemente. Die historische Solidarität des Produktionsprozesses, die Solidarität der Fabrik, des Stadtviertels und der Klasse ist verschwunden. Von nun an sind alle voneinander getrennt und gegeneinander indifferent im Zeichen des Fernsehens und des Autos, im Zeichen der überall in die Medien und die Stadtpläne eingeschriebenen Verhaltensmodelle. Alle sind ausgerichtet auf ihren jeweiligen Bahn einer Identifikation mit Leitmodellen und bereitgestellten Simulationsmodellen. Alle sind austauschbar, wie diese Modelle selbst. Dies ist das Zeitalter der Individuen mit variabler Geometrie. Die Geometrie der Codes jedoch, sie bleibt fix und zentralisiert. Das Monopol dieses überall im urbanen Gewebe zerstreuten Codes ist die wirkliche Form des gesellschaftlichen Verhältnisses. Seit einigen Jahrzehnten ist eine Woge von Graffitis über die Städte hinweggerollt, die von den Wänden und Zäunen der Ghettos herkommend sich zuletzt auch der U-Bahnen und Busse, der Lastwagen und Aufzüge, der Flure und Monumente bemächtigt hat, um sie über und über mit rudimentären und verdrehten Graphismen zu bedecken, deren Inhalt, und das ist ein wichtiges, in seinem Umfang neues Charakteristikum, weder politisch noch pornografisch ist. Es sind bloß Namen, oft aus Underground-Comics bezogene Spitznamen. Duke, Spirit, Supercool, Cool Killer, Ace, Viper, Spider, Eddie, Cola und so weiter. Gefolgt von ihren Straßennummern. Eddie 135, Woody 110, Shadow 137 und so weiter. Oder auch von einer Zahl in römischen Ziffern als Index der Filiation oder Dynastie. Snake 1, Snake 2, Snake 3 und so weiter. Bis zu 50, je nachdem, ob der Name die totemistische Benennung von neuen Graffitisten übernommen wird. All das wird mit dem Magic Marker gemacht oder mit der Sprühdose, die Inschriften bis zu einem Meter Höhe und mehr über die ganze Länge eines Waggons möglich macht. Diese Terme haben keinerlei Originalität. Sie stammen alle aus dem Comicstrip, wo sie eingeschlossen waren, in Fiktionen. Doch brechen sie explosiv aus ihr hervor, um in die Realität projiziert zu werden, wie ein Schrei, als Einwurf, als Antidiskurs, als Absage an jede syntaktische, poetische und politische Elaboriertheit. Als kleinstes, radikales, durch keinerlei organisierten Diskurs einnehmbares Element. Irreduzibel aufgrund ihrer Armut selbst widerstehen sie jeder Interpretation, jeder Konnotation und sie denotieren nichts und niemanden. Weder Denotation noch Konnotation, derart entgehen sie dem Prinzip der Bezeichnung und brechen als leere Signifikanten ein in die Sphäre der erfüllten Zeichen der Stadt, die sie durch ihre bloße Präsenz auflösen. Namen ohne Intimität, wie das Ghetto ohne Intimität ist, ohne Privatleben, aber von einem intensiven kollektiven Austausch lebt. Was diese Namen in Anspruch nehmen, ist nicht eine bürgerliche Identität, eine Persönlichkeit, sondern die radikale Exklusivität der Clans, der Bande, der Gang, der Altersklasse, der Gruppe oder Ethnie, die, wie man weiß, durch die Übertragung des Namens, durch die absolute Treue zu diesem Namen, dieser totemistischen Benennung entsteht, selbst wenn diese geradewegs aus dem Underground-Comic stammt. Diese Form symbolischer Benennung wird von unserer Sozialstruktur, die jedem seinen Eigennamen und eine private Individualität verpasst, verneint, indem sie im Namen einer abstrakten und universellen urbanen Sozialität jede Solidarität bricht. Mit den Graffiti wurden zum ersten Mal in großem Ausmaß und in höchst offensiver Freiheit die urbanen Bahnungen und beweglichen Träger benutzt. Vor allem aber wurden zum ersten Mal die Medien in ihrer Form selbst attackiert, also in ihrer Produktions- und Verteilungsweise. Und zwar eben deshalb, weil die Graffiti keinen Inhalt, keine Botschaft haben. Es ist diese Leere, die ihre Kraft ausmacht. Und es ist kein Zufall, dass der totale Angriff auf die Form von einem Zurückweichen der Inhalte begleitet ist. Denn dieser Angriff geht aus von einer Art revolutionärer Intuition, nämlich, dass die grundlegende Ideologie nicht mehr auf der Ebene politischer Signifikate, sondern auf der Ebene der Signifikanten funktioniert und dass hier das System verwundbar ist und bloßgelegt werden muss. Auf diese Weise erklärt sich die politische Bedeutung der Graffiti. Architektur und Urbanismus, selbst wenn sie umgestaltet sind durch Imagination, vermögen nichts zu verändern. Denn sie sind selbst Massenmedien und reproduzieren bis in ihre kühnsten Konzeptionen hinein das gesellschaftliche Massenverhältnis. Das heißt, sie lassen die Leute kollektiv ohne Antwort. Alles, was sie ausrichten können, gehört zur Animation, zur Partizipation, zum urbanen Recycling, zum Design im weitesten Sinne des Wortes, das heißt zur Simulation des Tauschs und der kollektiven Werte, zur Simulation des Spiels und der nicht funktionalen Räume. Das gilt für die Abenteuerspielplätze der Kinder, die Grünräume, die Kulturinstitute, ebenso wie für die City Walls und die Protestmauern, die die Grünräume des Sprechens sind. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Phase des urbanen Designs. Die erste bestand in der Signalisierung und Domestizierung unbesetzter und wilder Räume durch Zeichen, in der Vernetzung der städtischen Dschungel. Baron Hausmann, erster Preis für Design. Es sind übrigens Repressionen, Polizei, Kriege und Besatzungen durch fremde Mächte, die diesen Prozess der Signalisierung beträchtlich beschleunigen. Dann der Autoverkehr, der die Städte in gewisser Hinsicht in einen permanenten Kriegszustand hält und die Straße als sozialen Raum destrukturiert. Es ist kein Zufall, dass die Autos brennen, wenn die Straße wieder zum sozialen Raum wird. So dient in der ersten Phase das Design dazu, die Stadt zu erfassen, sie abzustecken, zu markieren und dazu, alle freien Zonen an die Peripherie zu treiben. Das ist die Polizeiphase. In einer zweiten, modernistischeren Phase jedoch besteht die Aufgabe des Designs darin, im Vornherein jenen für immer verlorenen Freiraum zu antizipieren und zu simulieren. Den Freiraum der Kinder, der freien Wege, der verlorenen Zeit, des Umwegs, der urbanen Imagination und der Revolte. Für all das wird man Diapositive erfinden, Strukturen, die all das annehmbar machen, Zeichen, Fallen, noch einmal Grünräume, Kulturinstitute, ja sogar Straßentheater und Citywalls. Die Graffiti dagegen sind kein Heilmittel für die Architektur. Sie besudeln sie, vergessen sie. Sie laufen quer. Der Wandkünstler respektiert die Wand, wie er den Rahmen seiner Staffelei respektiert. Das Graffiti läuft von einem Haus zum nächsten, von der Wand eines Wohnhauses zum nächsten, von der Wand über das Fenster oder die Tür, über die Scheibe der U-Bahn, über den Bürgersteig. Es greift übereinander, kotzt sich aus, überlagert sich. Die Überlagerung kommt der Beseitigung des Trägers als Ebene gleich. Ganz so wie das Überborden seiner Beseitigung als Rahmen äquivalent ist. Die Überlagerung kommt der Beseitigung des Trägers als Ebene gleich. Ganz so wie das Überborden seiner Beseitigung als Rahmen äquivalent. Sein Graphismus ist wie die polymorphe Perversion von Kindern, die die Grenze der Geschlechter und die Begrenzung erogener Zonen ignorieren. Seltsamerweise machen übrigens die Graffiti die Wände und Flächen der Stadt oder der U-Bahn-Züge oder Busse wieder zu einem Körper ohne Ende noch Anfang, gänzlich erogenisiert durch die Schrift, so wie der Körper durch die primitive Inschrift der Tätowierung erogenisiert werden kann. Tätowierung. Das findet auf Körpern statt. Das macht in primitiven Gesellschaften zusammen mit anderen rituellen Zeichen aus dem Körper das, was er ist. Ein Material symbolischen Tauschs. Ohne Tätowierung, wie ohne Masken, wäre der Körper nur noch das, was er wirklich ist. Nackt und nichtssagend. Indem sie die Wände tätowieren, befreien Supersex und Supercool sie von der Architektur und machen sie wieder zu lebendigen, immer noch sozialen Materie. Zum beweglichen Körper der Stadt vor seiner funktionalen und institutionellen Markierung. Vorbei die Quadratur der Wände, wenn sie tätowiert sind wie archaische Bildnisse. Schluss mit dem repressiven Zeitraum der urbanen Transportmittel, wenn die U-Bahn-Züge wie Projektile vorbeisausen, wie eine bis zu den Augen tätowierte Hydra. Die Stadt erinnert wieder an Mauern und Clans, wie vor der Schrift, mit sehr starken, aber sinnleeren Emblemen. Einritzen leerer Zeichen ins Fleisch, die nicht einmal die persönliche Identität aussagen, sondern die Initiation und den Eintritt in die Gruppe.
Biokybernetisches Self-Fulfilling Professor, die Welt orge ich.
Wie einer der wenigen Graffiti-Sprüche lautet, die das Ausmaß eines Textes erreichen. Von den Wänden können manche Graffitis schön scheinen, andere weniger. Aber dass dieses ästhetische Kriterium noch eine Rolle spielen kann, ist in gewisser Hinsicht ein Zeichen von Schwäche. Damit will ich sagen, dass sie, obgleich wild, kollektiv und anonym, in sich doch den Archetyp der Signatur tragen, insofern sie sich ihrem Träger und der piktoralen Sprache gegenüber respektvoll verhalten, und sei es, um einen politischen Akt zu artikulieren. In diesem Sinne können sie sehr schnell die Gewalt dekorativer Werke annehmen. Manche werden bereits unbestreitbar als solche verstanden und schielen nach einem eigenen Wert. Die meisten werden vor dieser Musealisierung durch die rasche Zerstörung der Zäune und alten Mauern bewahrt. Denn hier protegiert die Gemeindeverwaltung die Kunst nicht. Trotzdem ist ihre Sterblichkeit nicht dieselbe wie die der Graffiti, die systematisch der polizeilichen Repression ausgesetzt sind. Denn die Graffiti sind offensiver, radikaler. Sie brechen in die weiße Stadt ein und vor allem stehen sie jenseits von Ideologien und Kunst. Sie allein sind wild, denn ihre Botschaft ist gleich null. Man wird übrigens besser sehen, was sie bedeuten, wenn man die beiden Typen von Vereinnahmung analysiert, deren Objekte sie jenseits polizeilicher Repression sind. Erstens, man vereinnahmt sie als Kunst. wie Jay Jacox. Eine primitive, millenare, kommunitäre, nicht-elitäre Form des abstrakten Expressionismus. Oder auch so. Die Züge fuhren donnernd einer nach dem anderen durch den Bahnhof, wie ebenso viele durch die Korridore der Kunstgeschichte stürzende und heulende Jackson Pollocks. Man spricht von Graffiti-Künstlern, von einer Eruption der Pop-Art, von Jugendlichen kreiert, die eine der wichtigsten und charakteristischsten Manifestationen der 70er Jahre bleiben wird und so weiter. Immer die ästhetische Reduktion, die die eigentliche Form unserer herrschenden Kultur ist. Zweitens, man interpretiert sie. Und ich spreche hier nur von den die größte Bewunderung ausdrückenden Interpretationen. In Ausdrücken der Forderung nach Identität und persönlicher Freiheit des Nonkonformismus. Unzerstörbares Überleben des Individuums in einer unmenschlichen Umwelt. Eine bürgerlich-humanistische Interpretation, die von unserem Gefühl der Frustration in der Anonymität der großen Städte ausgeht. Noch einmal Cunliffe, es sagt, meint die Graffiti sagen, ich bin, ich existiere, ich bin wirklich, ich habe hier gelebt. Das sagt Kiki oder Duke oder Mike oder Gino, ist lebendig, es geht ihm gut und er wohnt in New York, sehr schön. Aber es spricht nicht so. Es ist unser existenzieller bürgerlicher Romantizismus, der so spricht. Das einzigartige und unvergleichliche Wesen, das jeder von uns ist und das von der Stadt aufgerieben wird. Aber die jungen Graffitisten haben keine Persönlichkeit zu verteidigen. Sie verteidigen auf Anhieb eine Gemeinschaft. Ihre Revolte ist zugleich Auflehnung gegen bürgerliche Identität und Anonymität. Cool, Coke, Superstrat, Snake, Soda, Virgin. Man muss diese Siux-Litanei vernehmen, diese subversive Litanei der Anonymität, die symbolische Explosion dieser Kriegsnamen im Herzen der weißen Metropole.
Das Thema Graffiti kann man nicht wegdiskutieren. Graffiti. Phänomen Graffiti, das gibt's.
I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delph.
0.
If there is to be revolution, there must be a revolutionary party.
Wir können das Stadtbild nicht der Willkür Einzelner unterlassen. Es ist ein Stück Gemeinschaft. Jeder Hauseigentümer muss sich bei Denkmalschutz und Fassadengestaltung nach der Allgemeinheit richten. Und die Spreer haben das gefälligst auch zu tun, unabhängig davon, ob das, was sie tun, nun als Kunst gelten soll oder nicht als Kunst gelten soll. Gehört unser Stadtbild. Wem gehört unser Stadtbild? Wem gehört unser Stadtbild?
Wenn jemand etwas zu sagen hat.
Wie bin ich zum Sprühen gekommen? Also ich war 15, circa 15, habe vielleicht vorher schon ein bisschen was mitbekommen von der Szene. Graffiti sprühen war nicht gut.
Nicht klar, was Sie sagen wollen. Sir, der Präsident hört sich merkwürdig an. Ich glaube nicht, dass es eine Übung ist.
Washington wird vielleicht angegriffen. Gehen Sie auf DEFCON 4. Beeilung, Leute. Weitergehen.
Sauber, Chief.
Hat sie es eben mit mir getrieben?
Der andere muss es haben. Er muss irgendwo da drin sein.
Qu'est-ce que c'est?
Cornholio.
Serie durch, ja?
Cornholio, Genab, Serie, Bratakoucherie.
Arschloch!
Dites-moi, est-ce que
Abgerüster Whisky stick, du Arschloch. Feuer. Arschloch.
Entschuldigen Sie, es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie stören muss, Gentlemen, aber wir müssen leider für einen kleinen Moment nach draußen gehen.
Das Thema Graffiti kann man nicht wegdiskutieren.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it'll make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Folgen Sie bitte. Klopak, Klopak, Klopapier für meine Arschloch.
Intensify the treatment.
Ja, wir haben uns überlegt, die Kräfte zu bündeln gegen die wilden Graffitis, die in Halle kursieren, die zum Teil auf sehr unsanfte Weise und sehr unschöne Art vor allen Dingen Denkmale und wichtige Landschaftsteile in Halle verunstalten. Deshalb haben wir uns versucht, in einem Verein zu organisieren, um Schäden zu beseitigen, aber auch um Aufklärungsarbeit gegen die wilden Sprayer einzuleiten.
Die Idee ist entstanden auf einer unserer Vereinsversammlungen, wo wir uns überlegt haben, wie wir das Problem, über das viele Bürger der Stadt stöhnen, doch auch zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion machen können und wie wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen können, dass diejenigen, die vielleicht die Graffitis verursachen, sich einer Diskussion stellen. Und da war der Vorschlag gekommen, wir müssten einfach uns mal öffentlich mit einigen Beispielen präsentieren. Und das Neue Theater hat sich dann bereit erklärt, in der Galerie eine Zeit zur Verfügung zu stellen, in der wir eine solche Ausstellung machen.
Das Ziel dieser Ausstellung war eine Konzentration und gleichzeitig aber auch eine Auswahl an besonders unschönen Erscheinungen in dieser Stadt. Der Besucher dieser Ausstellung kann eine Dokumentation der Bemühungen von Bürgern, von engagierten Bürgern dieser Stadt erwarten, die sich Mühe gegeben haben, diese Erscheinung in der Stadt einzudämmen bzw. zu beseitigen, was natürlich illusorisch ist. Hier geht es darum, einmal dieses Thema öffentlich zu machen und durch die Fotos, durch die Beispielfotos einmal zu zeigen, in welch gravierender Weise das Stadtbild beschädigt worden ist. Es ist die erste Möglichkeit, die wir gesucht haben, ein solches Gespräch in Gang zu setzen. Ich habe absichtlich auf künstlerisch wirkende Graffitis verzichtet, die zum Teil auch auf ungünstigen Untergründen zu sehen sind. Aber wir haben hier nur mal die negativen Beispiele gewählt, um zu zeigen, in welche Gesellschaft sich die Graffiti-Künstler hier begeben, mit Schmierfinken und mit Zerstörern zusammen in ein Boot sich setzen. Und das wollte ich einfach mal bewusst machen.